Ja, vielen Dank dir, Alex, fürs Vorlesen des Bibeltextes. Es war wieder ein langer Text, auch vom letzten Mal nochmal, dass ihr wieder so ein bisschen reinkommt in den ersten Teil von Römer 9, aber dann eben auch der Text von heute. Eine Frage: Wer von euch kennt das sogenannte Ultimatum-Spiel oder hat davon schon mal gehört? Das ist eigentlich kein echtes Spiel, das ist ein Experiment, das so genannt wird. Das wird ganz oft durchgeführt von Forschern auf der Straße oder irgendwo werden Leute ein paar Fragen gestellt oder ein Szenario wird mit ihnen durchgespielt. Stell dir vor, dir werden 10 Euro zur Verfügung gestellt. Deine Aufgabe ist es jetzt, diese 10 Euro aufzuteilen auf dich und auf eine andere Person. Wie viel du wem gibst, ist dabei komplett dir übergelassen. Du kannst 5-5 machen. Du kannst auch sagen, oh, ich behalte 9,99 Euro und gebe nur einen Cent ab. Ist ganz deine Entscheidung. Wichtig ist nur, die andere Person weiß, dass du diese Entscheidung triffst. Und die andere Person darf im Nachgang sagen, ich nehme dieses Angebot an. Dann passt das so, was du entschieden hast. Oder sie sagt, nee, das will ich nicht. Dann kriegt ihr beide gar nichts. Okay, nochmal ein Beispiel. 10 Euro, du sagst so, ich behalte 8 und 2 gebe ich ab. Ist die andere Person einverstanden, kriegst du 8 und sie kriegt 2. Findet sie das gemein oder doof oder was auch immer, kriegt ihr beide 0 Euro. Und dann wird gefragt, wie würdest du das Geld aufteilen? Wie viel Geld gibst du ab und wie viel behältst du? Und das ist gar nicht so leicht, hier eine richtige Entscheidung zu treffen. Irgendwie will man nicht zu wenig abgeben, weil sonst kriegt man am Ende vielleicht gar nichts. Man will aber auch nicht übertrieben viel abgeben, weil vielleicht hätte die andere Person schon viel früher ja gesagt und so verliert man Geld, was man eigentlich haben könnte. Man muss also irgendwie abwägen, welchen Betrag man wählt. Noch viel spannender finde ich die Frage auf der anderen Seite, ab welchem Betrag würdest du ja sagen? Wärst du schon mit 3 Euro zufrieden? Mit 4? Oder vielleicht erst ab 5, wenn beide gleich viel bekommen? Ab wann würdest du sagen, ja, ich stimme zu? Rational wäre es, schon ab einem Cent ja zu sagen. Ne? Also schon ein Cent ist mehr als kein Cent. Aber die Forschung zeigt immer und immer wieder, keiner sagt bei einem Cent ja. Irgendwie finden wir das gemein, wenn der andere mehr bekommt als ich und dann sage ich, ja gut, dann will ich lieber gar nichts haben, als dass du mehr bekommst als ich. Vor allem hast du das ja noch entschieden. Ich finde das total spannend, das Experiment. Es zeigt uns, wie schwer es uns fällt, so eine Frage nach Gerechtigkeit irgendwie zu beantworten. Denn je nachdem, ob man auf der Gewinnerseite oder auf der Verliererseite steht, wird man ganz anders empfinden und ganz anders urteilen. Und es zeigt mir, dass wir Menschen hier ganz schnell das Thema Gerechtigkeit reinbringen, wo es vielleicht gar nicht um Gerechtigkeit geht, sondern eigentlich um Fairness. Und wir vermischen dann Fairness und Gerechtigkeit und sagen, ja, das ist doch das Gleiche. Aber nee, das sind eigentlich komplett verschiedene Konzepte. Aber irgendwie kriegen wir das im Kopf nicht voneinander getrennt. Uns fällt es unglaublich schwer, rational über Gerechtigkeit nachzudenken, weil wir sehr schnell befangen sind. Bei Gerechtigkeit, da gibt es nämlich jede Menge Freiheit für den, der über seine Gerechtigkeit verfügt. Und genau an diesen Eigenschaften von Gott, seine Gerechtigkeit und seine Freiheit und wie das so alles zusammenhängt, darum soll es heute gehen. Wir haben letztes Mal mit Römer 9 angefangen, also vor 2 Wochen. Da ging es um Gottes Treue und Gottes Barmherzigkeit. Heute wird es um Gottes Freiheit und Gerechtigkeit gehen. Gott ist treu. Damit fing der Text an. Gott ist treu. Sein Wort wird niemals hinfällig. Wenn Gott etwas zusagt, dann hält er das, dann macht er das. Und das sehen wir in Israels Geschichte ganz, ganz deutlich. Er wendet sich dem Volk zu, er segnet es, immer und immer und immer wieder und hört nicht auf zu segnen. Er bleibt seinem Volk treu, egal was das treu macht. Gott ist treu. Warum segnet er sie? Weil er barmherzig ist. Gott liebt es zu segnen. Gott liebt es zu geben, auch wenn der andere es vielleicht gar nicht verdient. Auch wenn der andere gar nicht segnenswert wäre. Gott segnet einfach, weil er in sich drin barmherzig ist. Wenn Gott jemanden straft, dann tut er das, weil da etwas Konkretes anliegt. Dann liegt da Schuld vor und ja, dann straft Gott auch. Bei Segen ist es etwas anderes. Gott segnet einfach so, einfach weil er es liebt. Nicht weil er müsste, nicht weil jemand es verdienen würde. Er liebt es einfach zu segnen. Das war so ganz grob zusammengefasst, die Predigt vom letzten Mal. Und am Ende dieser Predigt standen wir so vor einigen recht schwierigen Fragen, nämlich vor allem die Frage nach dem Warum. Warum ist Gott so? Warum tut er, was er tut? Und warum segnet er manche scheinbar mehr als andere? Wie passt das zusammen? Antworten auf diese Fragen finden wir in dieser dritten Eigenschaft Gottes. Gott ist frei. Eine Eigenschaft, über die wir sehr selten reden, die aber ungemein wichtig und grundlegend für alles andere ist. Gott ist frei. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich muss sagen, wenn wir in der Gemeinde über Freiheit reden, dann reden wir fast immer nur über unsere Freiheit. Wir haben einen freien Willen. Oder Jesus befreit uns von unserer Schuld. Wir sind berufen zu einem Leben in Freiheit. Immer wir und uns. Also darum dreht sich alles, wenn wir über Freiheit nachdenken. Aber die viel wichtigere Freiheit, die von der unsere Freiheit abhängt, die unsere Freiheit überhaupt erst möglich macht, ist Gottes Freiheit. Dass Gott vollkommen frei ist. Ich will das so ein bisschen ausführen und ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen in euch sacken lassen könnt, diese wichtigen Wahrheiten. Gott ist frei. Und zwar absolut frei. Es gibt nichts, es gibt niemanden, der Gott begrenzen könnte. Gott ist von nichts abhängig. Gott braucht nichts. Gott fehlt nie etwas. Es gibt niemanden, der neben oder über Gott stehen würde. Es gibt niemanden, der Gott irgendetwas vorschreiben könnte. Niemand, der Gott zu etwas zwingen könnte. Gott unterliegt keiner Macht, er unterliegt keiner Kontrolle. Er hat alle Gewalt. Gott ist nicht nur relativ frei, nein, er ist absolut frei, absolut unabhängig. Was immer er will, er kann und tut es. Das ist Gottes Freiheit. Für uns irgendwie gar nicht zu greifen, weil in unserem Leben alles begrenzt ist. Aber Gott kennt keine Grenzen. Besonders spannend wird diese Eigenschaft jetzt in Bezug auf Gottes Charakter. Wir haben ja vorhin festgehalten, dass Gott treu und barmherzig ist. Muss er das sein? Nö. Also, warum auch? Wer sollte ihn hindern, wenn er sagt, heute bin ich anders? Wer könnte es? Es kann ihn niemand aufhalten. Wenn Gott wollte, könnte er heute ein Tyrann sein. Er könnte absolut lieblos, grausam sein. Er könnte untreu sein. Das könnte Gott theoretisch. Tut er aber nicht. Tut er nicht. Die Realität ist, dass Gott treu ist, dass Gott barmherzig ist, dass er liebevoll ist. Warum? Weil er es will. Weil er sich freiwillig in seiner Freiheit dazu entscheidet, uns zu lieben. Ich finde, das ist so viel schöner. Gott liebt uns nicht, weil er uns lieben muss. Gott liebt uns, weil er uns lieben will. Gott ist treu, weil er treu sein will. Gott ist barmherzig, weil er barmherzig sein will. Das ist so viel schöner, als wenn Gott es sein müsste. Nein, Gott ist frei und in seiner Freiheit tut er das. Gott ist frei und das ist die Grundlage für alle anderen Eigenschaften Gottes. Lass uns dieser Freiheit so ein bisschen tiefer auf den Grund gehen, gerade auch was das in Bezug auf uns bedeutet. Von uns Menschen, dazu lesen wir es nämlich einiges in Römer 9, gerade so in der zweiten Hälfte. Und hier erfahren wir einiges darüber, was es für uns bedeutet, dass Gott frei ist. Erstens heißt das zum Beispiel, Gott ist frei und weil er frei ist, kann er Entscheidungen treffen, ganz frei, die wir Menschen nicht unbedingt nachvollziehen können. Also, wenn Gott etwas entscheidet, dann erzählt er nicht immer, warum er das tut. Er klärt uns nicht mehr auf und sagt, okay, das und das tue ich aus dem und dem Grund. Ist das so okay für dich? Nein, das macht Gott nicht. Gott ist frei und Gott entscheidet einfach, Punkt. Er ist frei und wir müssen das nicht nachvollziehen können. Auch wenn wir das oft gerne würden. Das ist ganz spannend. In Römer 9, diese Verse, die haben wir letztes Mal schon ein bisschen durchgegangen, da spricht Paulus über Jakob und Esau. Und da heißt es dann, ab Vers 11, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist total faszinierend. Gott entscheidet hier einfach. Er sagt so, hier sind zwei Jungs, Jakob und Esau, ich werde Jakob segnen. Punkt. Gott begründet diese Entscheidung nicht. Gott sagt sogar explizit hier, dass es nicht daran liegt, dass Jakob so ein feiner Kerl ist. Dass Jakob sich irgendwie abgrenzen konnte, besser dastehen konnte als sein Bruder Esau. Nein, die beiden sind ja noch nicht mal geboren. Aber Gott entscheidet einfach und er nennt uns keine Gründe. Es ist nicht so, dass es keine Gründe gibt. Also die Gründe liegen hier in dem Berufenden. Also Gott hat Gründe. Gott hat Gründe, die in ihm drin sind, nur die teilt er einfach nicht mit. Warum auch? Warum sollte er? Muss er nicht. Er ist Gott. Er hat diese Gründe, sagt sie uns aber nicht. Und irgendwie ist das komisch. Irgendwie, das macht was mit uns. Wir finden das irgendwie gemein. Oder vielleicht musst du auch denken, ja, irgendwie wirkt das jetzt total willkürlich. Wenn Jakob und Esau nichts gemacht haben, warum segnet er Jakob? Auf uns wirkt das vielleicht willkürlich, aber Willkür und ein für uns nicht ganz nachvollziehbarer Wille, das sind zwei komplett verschiedene Welten. Willkür hat etwas damit zu tun mit Zufall, mit einer Laune, wo es heute mal so ist und morgen mal anders und man selber weiß gar nicht, was morgen kommt. Das hängt so ein bisschen vom Zufall ab. Das wäre Willkür, aber das ist bei Gott nicht so. Gott handelt niemals willkürlich. Gott handelt willentlich. Er hat seine Gründe. Er sagt sie uns nicht. Und das darf er in seiner Freiheit. Das ist wie bei Eltern, die erklären ihrem Kind auch nicht immer, warum sie etwas tun. Das müssen sie auch nicht. Sie sind ihrem Kind nicht Rechenschaft schuldig. Und so ist es bei Gott auch. Gott entscheidet und manchmal gibt er uns einfach keine Gründe mit. Er handelt aber nicht willkürlich, willentlich. Großer Unterschied. Lass uns das einfach mal so stehen lassen, auch wenn uns das manchmal nicht so ganz schmeckt. Lass uns das stehen lassen. Gott entscheidet in seiner Freiheit. Und zweitens, manchmal ist es sogar so, dass Gott in seiner Freiheit Entscheidungen trifft über eine Person, ganz unabhängig von der Person. Auch das ist schwer für uns zu verstehen. Manche sind so gewieft, wenn sie Römer 9 lesen und sagen, naja, Gott ist ja Gott, Gott kennt ja die Zukunft. Gott wusste ja schon im Vorfeld, was aus Jakob werden würde und deswegen hat er sich für Jakob entschieden. Aber nein, das steht hier nicht. Es steht exakt das Gegenteil drin. Es steht hier, dass Gott nicht wegen Jakob sich für Jakob entscheidet, sondern aus Gründen in ihm. Ganz unabhängig davon, wer Jakob ist, trifft Gott einfach diese Entscheidung. Und dieses Prinzip, das lesen wir in den nächsten Versen immer wieder. Lass uns mal ab Vers 15 lesen. Da heißt es, denn er, also Gott, sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündet wird auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich und wen er will, verhärtet er. Also klarer kann man es nicht formulieren. Es liegt nicht an dem Wollenden, nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Gott selbst hat in sich Gründe für seine Entscheidung und er trifft manchmal Entscheidungen völlig unabhängig von der Person, über die er entscheidet. Auch das ist schwer für uns zu verstehen, aber lass uns das erstmal annehmen, das darf Gott in seiner Freiheit. Ich glaube, wir Menschen, wir tendieren dazu, uns zu überschätzen. Wir wollen irgendwie, dass Gott uns Rechenschaft gibt. Wir wollen Gott auf die Anklagebank setzen und sagen, so Gott, erklär du dich mir, damit ich an dich glaube. So als wäre Gott von uns abhängig. Gott ist nicht von uns abhängig, wir sind von Gott abhängig, aber in unserer aufgeklärten Welt verdrehen wir diese Reihenfolge. Wir vertauschen unsere Rollen und machen Gott zum Abhängigen, aber das ist er nicht. Gott ist frei, wir sind abhängig und das ist gut so. Gleichzeitig kann Gott natürlich Entscheidungen treffen, wo er auf uns eingeht. Entscheidungen treffen, die in gewisser Weise abhängig von uns sind. Das lesen wir immer wieder, zum Beispiel in Bezug auf den Pharao, der hier erwähnt wird. Das ist ein Mann, der lehnt Gott ab und daraufhin lehnt Gott ihn ab. Das heißt, Gott berücksichtigt seine Entscheidung für die eigene Entscheidung. Natürlich, Gott kann auf uns eingehen. Er muss es nicht, aber er kann es. Gerade beim Pharao ist das eine sehr spannende Geschichte. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Paulus geht hier weit zurück in die Geschichte von Israel, in die Zeit, als Israel noch in Ägypten gelebt hat. Israel lebt damals in der Sklaverei, ihnen geht es sehr schlecht. Die Ägypter beuten Israel aus. Und an der obersten Stelle der Pharao. Und Israel schreit zu Gott und bittet Gott um Hilfe. Gott erbarmt sich, Gott ist barmherzig und Gott beruft Mose. Und Mose geht zum Pharao und sagt ihm, lieber Pharao, lass das Volk Gottes ziehen. Der Pharao sagt, nein, mach ich nicht. Und was ist die Folge? Gott straft ihn. Mose kommt wieder zum Pharao und sagt, Pharao, lass das Volk ziehen. Der Pharao sagt, nein. Und so kommt es zur zweiten Strafe. Und das Ganze wiederholt sich immer und immer wieder. 10-mal straft Gott den Pharao und irgendwann lenkt er dann widerwillig ein und lässt Israel ziehen. Ziemlich am Anfang dieser Geschichte, da teilt Gott dem Pharao mit, was sein Plan ist. Und da sagt er in 2. Mose 9, das zitiert Paulus hier, ich habe dich erwählt oder erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise. Man könnte auch übersetzen, damit ich meine Macht dir zeige. Ich zeige dir meine Macht, lieber Pharao. Wie reagierst du auf meine Macht? Demütigst du dich oder rebellierst du? Nimmst du mich an, beugst du dich unter meine Macht oder lehnst du mich ab? Die Entscheidung des Pharaos ist klar, er lehnt Gott ab, er will sich nicht demütigen, er ist stolz, er ist hartnäckig, er will nicht. Ja, und so nimmt die Geschichte ihren Lauf und ganz am Ende heißt es dann, wen Gott will, verhärtet er. Moment mal, verhärtet? Gott verhärtet den Pharao, was heißt das? Heißt das, der Pharao hatte eigentlich gar keine echte Wahl? Heißt das, Gott verhärtet ihn, sodass er gar nicht anders kann, als zu rebellieren und am Ende straft Gott ihn noch dafür, dass er rebelliert hat? Das wäre ja ungerecht, dann wäre Gott ja die Ursache und die Wirkung. Das passt ja gar nicht, oder? Und das sind auch diese Fragen, die sich Paulus hier stellt und auf die Fragen geht er in den nächsten Versen ein. Wie passt das alles zu Gottes Gerechtigkeit? Bleibt Gott gerecht? Lass uns lesen, Vers 14. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zum Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind. Und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die zur Herrlichkeit vorbereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat. Etwas kompliziert, aber im Grunde geht es um diese eine Frage: Ist Gott ungerecht? Na, wie ist das mit diesem Verhärten? Was tut er da eigentlich? Und für Paulus ist ganz klar: Nein, Gott ist nicht ungerecht. Gott ist gerecht in seinem Tun, vom Anfang bis zum Ende. Lass uns diesen Text ein bisschen auseinandernehmen. Was bedeutet Verhärten eigentlich? Paulus selbst bringt dir das Bild eines Töpfers mit ins Spiel. Bei Ton ist es so, der lässt sich grundsätzlich erstmal formen. Also bevor er gehärtet wird im Ofen, lässt er sich formen. Man kann ihn in eine andere Form bringen. Paulus spricht hier von Gefäßen zur Ehre, also schönen Gefäßen, guten, nützlichen Gefäßen und von Gefäßen zur Unehre, also unnütze, unbrauchbare, schlechte Gefäße. Aus demselben Ton kann so ein Gefäß oder so ein Gefäß werden. Und Gott als Töpfer formt. Das ist das, was Paulus in diesem Abschnitt sehr stark betont. Gott ist daran beteiligt. Gott formt. Das heißt auch uns, wir sind in gewisser Weise wie Gefäße, wir Menschen. Wir sind aus Ton, aus Erde gemacht. Gott formt uns auf unterschiedliche Weise. Er stellt uns in ein konkretes Leben. Er spricht in unser Leben hinein. Er lenkt, er leitet, er gibt, er nimmt. Gott hat ganz unterschiedliche Möglichkeiten, uns, unseren Ton zu formen. Also ganz klar, Gott ist es, der uns Menschen formt. Gleichzeitig sind natürlich auch wir Menschen an diesem Formungsprozess beteiligt. Das wird in diesem Text nicht ganz so betont, das ist eher so zwischen den Zeilen, aber an vielen anderen Stellen spricht Paulus davon oder auch die gesamte Bibel davon, dass auch wir Menschen einen gewissen Einfluss darauf haben, welche Form wir einnehmen. Wir Menschen entscheiden uns dafür, welche Wege wir gehen, mit wem wir Beziehungen eingehen, welchem Einfluss wir uns aussetzen, was wir tun, was wir lassen. Wir haben Entscheidungen, die uns zu einem gewissen Punkt bringen. Ich finde das sehr spannend. In der Parallelstelle in 2. Timotheus, da spricht Paulus auch über Gefäße zur Ehre und zur Unehre, also sehr, sehr ähnlicher Kontext. Nur da betont er eher diese menschliche Seite. Hier heißt es: Wenn nun jemand von diesen, also von den Menschen, sich reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Also in Römer betont Paulus eher Gott, der formt, und in Timotheus eher, dass der Mensch sich formt. Sich formt heißt in diesem Fall, dass er sich reinigt, dass er vor Gott seine Schuld zugibt, dass er Buße tut vor Gott und dass er sagt: Gott, ich brauche deine Vergebung. Und wenn der Mensch das tut, dann wird er ein Gefäß zur Ehre. Tut er das nicht, ein Gefäß zur Unehre. Wir sehen also, an diesem Formungsprozess sind irgendwie beide Seiten beteiligt, also Gott ist beteiligt, der Mensch ist beteiligt, und es wird geformt und geformt und geformt, und irgendwann ist es dann vorbei mit diesem Formen, dann kommt der Ofen, die Härtung sozusagen. Das heißt, wenn der Ton einmal in den Ofen kommt, dann ist er nicht mehr formbar. Was bedeutet das jetzt auf den Menschen bezogen? Nun, auch wir Menschen kommen irgendwo an den Punkt, wo unser Herz nicht mehr formbar ist. Ich glaube, bei vielen ist dieser Punkt erst erreicht, wenn man stirbt. Es gibt Menschen, die bekehren sich noch mit 90 Jahren. Das heißt, mit 90 Jahren ist ihr Herz irgendwo noch formbar. Bei anderen Menschen, da scheint dieser Formungsprozess schon weit vor dem Tod abgeschlossen zu sein. Das sind Menschen, die leben noch, aber deren Herz ist schon verhärtet, da ist keine Änderung mehr möglich. So ein Beispiel haben wir eben beim Pharao. Liest man so die Geschichte vom Pharao, so von 2. Mose 7 bis 2. Mose 14, dann stolpert man immer wieder über dieses Wort verhärten. Oder manche übersetzen das mit verstocken, ist das gleiche Wort. Und es ist sehr spannend, wie der Text aufgebaut ist. Es beginnt damit in der Geschichte, dass der Pharao sagt: Ich will nicht. Ich will Gott ablehnen. Ich will mich nicht beugen. Und anschließend lesen wir 7-mal davon, dass der Pharao sein Herz selbst verhärtet. Das heißt, er bestätigt diese Entscheidung, Gott abzulehnen. Und mit jedem Mal, wo er diese Entscheidung neu bestätigt, sagt, ich will nicht, wird sein Herz ein kleines Stückchen härter. 7-mal lesen wir davon, wo Gott ihm immer wieder begegnet und sagt, lass mein Volk ziehen. Aber nein, ich will nicht. Irgendwann dann nach der 6. Plage lesen wir davon, dass Gott dann anfängt, das Herz zu verhärten. Dass Gott sagt so, lieber Pharao, diesen Weg, den du eingeschlagen hast, den mache ich jetzt fest. Punkt. Das heißt, wir sehen hier, der Pharao hatte eine Chance. Gott begegnet ihm, Gott spricht in sein Leben hinein. Der Pharao will nicht und irgendwann hat er diese Chance nicht mehr. Er lebt zwar, ist aber bereits jetzt verhärtet. Es klingt irgendwie hart, irgendwie gemein. Aber ist es deswegen ungerecht? Das ist ja die Frage, die Paulus stellt. Ist das ungerecht, dass Gott das tut? Ja, es ist hart. Natürlich ist das hart, dass da ein Mensch Gott abgelehnt hat und jetzt abgelehnt wird. Aber ist das ungerecht? Nein, ist es nicht. Lass uns kurz mal über Gottes Gerechtigkeit nachdenken. Gott ist der Herr dieser Welt. Gott ist der, der allen alles geschaffen hat. Er ist der Schöpfer oder der Töpfer, um hier im Bilde zu bleiben, von dem aller Ton stammt. Und Gott hat als Töpfer alle Macht, aus seinem Ton das zu machen, was er will. Er hat die vollkommene Freiheit dazu. Er könnte jedes Gefäß zu Unehre formen. Das stünde in seiner Macht. Und es wäre sogar gar nicht ungerecht, denn jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch verdient aufgrund seiner Sünde den Tod. Das haben wir in Römer gelesen, in Kapiteln vorher. Jeder Mensch verdient es, als Gefäß der Unehre zu enden. Gott dürfte jederzeit jeden Menschen als Gefäß der Unehre verhärten. Tut er aber nicht. Und dass er es nicht tut, das ist Gnade. Dass er dem Pharao begegnet, ist Gnade. Dass er ihm immer wieder begegnet, ist Gnade. Und dass er dann irgendwann sagt, so, jetzt ist deine Zeit abgelaufen, das ist gerecht. Gott ist unglaublich geduldig. Gott hat keine Freude daran, wenn ein Mensch verloren geht. Er sagt in 2. Timotheus und in 1. Timotheus, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Herzensanliegen. Deswegen spricht er, deswegen segnet er, deswegen offenbart er sich immer und immer wieder. Das ist sein Herzensanliegen. Aber Gott sagt, irgendwann ist der Punkt erreicht. Punkt. Dabei ist seine Leidenschaft, uns zu retten. Ich weiß nicht, bist du dir dieser wichtigen Wahrheit bewusst? Ich glaube, wir Menschen tendieren dazu, Entscheidungen nach hinten zu schieben. Zu sagen, ah, ich bin noch jung, ich kann noch später entscheiden. Noch will ich mich nicht beugen. Das würde mich zu sehr einschränken. Dieser Text, der ist eine ernsthafte Warnung an uns. Mal ganz unabhängig davon, ob du morgen überhaupt noch lebst, wir alle können sterben. Wer weiß, was morgen ist. Aber auch selbst wenn du morgen lebst, kann ich dir nur sagen, wenn du heute Gottes Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Geh nicht diesen Pfad der Verhärtung entlang. Mach das nicht. Sei nicht so dumm wie der Pharao. Sondern wenn du heute Gottes Stimme hörst, reagier heute darauf. Weißt du, Gottes Leidenschaft ist es zu retten. Das ist das auch, was der Text hier sagt. Er trägt mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns, denn er will den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erkennen geben. Er will retten, er will uns annehmen. Gehen wir darauf ein. Und er will nicht nur Israel retten, das ist ja spannend. Er offenbart sich Israel immer und immer wieder. Nein, er will auch uns, dich und mich, heute hier. Das lesen wir in den nächsten Versen. Er hat Vers 24, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Das sind wir. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen. Und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israel wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Das ist Paulus Fazit. Wenn Gott nicht retten würde, wenn Gott nicht gnädig sein würde, dann wäre kein Mensch gerettet. Dann wären wir alle Gefäße zur Unehre. Dann gäbe es kein Israel mehr. Dann gäbe es auch keine Christen heute. Es gäbe gar nichts. Nur weil Gott in seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit und seiner Treue immer und immer wieder ruft und sich offenbart, nur deswegen gibt es überhaupt Menschen, die gerettet werden. Und da sehen wir nochmal so Gottes Herz, was wir letztes Mal gesehen haben, Gottes Treue, Gottes Barmherzigkeit. Und selbst in seiner Freiheit und in seiner Gerechtigkeit sprudelt die Liebe immer und immer wieder über. Vielleicht fragst du dich, okay, kann ich erstmal so stehen lassen und trotzdem habe ich noch Fragen an diesen Text. Ich übrigens auch. Fragen an den Text, wie kann das sein, dass wenn Gott so voller Liebe ist, dass dann manche Menschen scheinbar irgendwie mehr gesegnet werden als andere? Wie geht das, dass so ein Jakob besonders erwählt wird und so ein Esau nicht? Wie passt das alles zusammen? Ich glaube, das bringt uns wieder zum Anfang der Predigt, wo ich versucht habe, deutlich zu machen, wie schwer es uns fällt, über Gerechtigkeit nachzudenken. Weil Gerechtigkeit für uns, die wir befangen sind, irgendwie total schwer ist einzuordnen. Wir verwechseln hier oft Fairness mit Gerechtigkeit. Bei Fairness ist es so, da ist irgendwie komplette Gleichberechtigung. Das ist Gott nicht. Gott ist nicht fair. Das stimmt. Aber Gott ist gerecht und das ist viel wichtiger. Gott gibt nicht allen die gleichen Startbedingungen, das stimmt. Nicht jeder hat die gleichen Eltern, lebt im gleichen Land, lebt in der gleichen Zeit. Wir sind nicht in einer fairen Welt. Aber wir können sicher sein, dass Gott gerecht ist, denn er straft niemals auf eine ungerechte Art und Weise. Ja, manche bekommen etwas mehr Licht als andere, aber jeder einzelne Lichtfunke ist mehr, als wir verdienen. Verdienen tun wir gar nichts. Unsere Sünde, die in uns ist, da ist kein Verdienst. Jeder einzelne Lichtfunke. Und ja, Gott in seiner Freiheit, in seiner Funktion, in seiner Autorität als Schöpfer darf Licht verteilen, wie er es will, aber jeder bekommt mehr Gnade, als er es verdient und nie weniger Gerechtigkeit, als er es verdient. Da bleiben manchmal Fragen offen. Und das ist okay, das liegt daran, dass Gott frei ist. Ja? Erinnert euch an den ersten Punkt. Gott trifft Entscheidungen, die wir nicht unbedingt nachvollziehen können. Lass uns nicht den Fehler machen, Gott jetzt auf die Anklagebank zu setzen und zu sagen, so Gott, ich akzeptiere das nur, wenn du mir das erklärst. Das ist das Prinzip von Hiob. Ne? Gott, ich bin doch gerecht, wie kannst du das zulassen? Und irgendwann versteht Hiob, oh weia, diese Fragen, die bringen mich gar nicht weiter. Ich will mich beugen unter Gott und sagen, ich verstehe nicht alles, aber ich glaube, dass du gerecht bist. Und damit lebe ich jetzt und warte darauf. Bin gespannt, was du mir in der Ewigkeit offenbaren wirst. Und lass uns Gott auch nicht in ein System pressen. Ich glaube, dazu tendieren wir Menschen, alles auszuanalysieren. Wir nehmen diesen Text in Römer 9 als eine systematische Abhandlung und sagen, aha, hier erfahren wir, dass Gott so und so rettet und das geschieht. Paulus will hier nicht systematisieren. Paulus will uns Gottes Herz vor Augen malen. Paulus will uns zeigen, wie herrlich und wie schön Gott ist. An System liegt ihm gar nichts. Lasst uns Gott nicht systematisieren, sondern Gott anbeten. Das ist unsere Berufung. Dazu sind wir bestimmt, ihn anzubeten, der uns rettet. Okay, ich komme zum Schluss der Predigt, der Doppelpredigt. Wir haben heute einiges, noch letztes Mal über Römer 9 gehört und gelernt. Ich bin längst nicht auf alles eingegangen, ihr habt bestimmt auch noch Fragen an den Text, wunderbar, studiert ihn gerne weiter. Aber ich hoffe, diese vier Punkte sind deutlich geworden. Anhand von Israels Vergangenheit sehen wir, dass Gott treu ist, dass Gott barmherzig ist, dass Gott frei ist und dass Gott gerecht ist. Gott ist frei. Er handelt, wie er handeln will. Nicht alles erklärt er uns. Das muss er auch nicht. Aber wir können uns sicher sein, dass er in seiner Freiheit vollkommen gerecht ist und gut. Er ist gerecht auf eine liebevolle Weise. Wäre er nicht geduldig, wäre er nicht liebevoll, wäre er nicht treu, dann gäbe es keine Gemeinde, gäbe es kein Israel, gäbe es nicht ein ewiges Leben. Aber er will, dass wir gerettet werden. Wo stehst du vor Gott? Gott gibt dir seine Macht zu erkennen, wie dem Pharao. Wie reagierst du darauf? Wenn du darauf reagierst durch Glauben, durch Demut, durch Buße, da kannst du sicher sein, Gottes Gnade und Treue und Barmherzigkeit und Liebe und Gerechtigkeit, sie umhüllen dich und setzen dich frei. Tust du das nicht, dann wirst du mit seiner Gerechtigkeit leben müssen. Ich will uns Mut machen, über Gott zu staunen, über Gott nachzudenken, Gott nicht klein zu machen, in unser kleines System zu pressen, sondern darüber zu staunen, wie groß Gott ist und ihn vielmehr anzubeten, sich an ihm zu freuen und ihm zu dienen. Amen.